Der Podcast aus dem Memminger Pfarrhaus. Herzlich willkommen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Mit wem, liebe Schwestern und Brüder, mit wem würden Sie gern einmal in eine Bar gehen? Diese Frage kommt hin und wieder in so Interviewbögen vor. Wen aus der ganzen Weltgeschichte würden Sie gerne einmal in einer Bar treffen? Schiller vielleicht. Oder Beethoven. Oder vielleicht Nietzsche. Wer weiß, vielleicht wäre es sogar ganz schön, mit dem heiligen Franziskus auf ein Bier zu gehen oder mit Marilyn Monroe. Nun, für mich wäre tatsächlich das Faszinierendste, einmal einen Abend mit Jesus Christus zu verbringen. Also so richtig, mit ihm an der Bar zu lehnen, mit einem Glas Bier in der Hand, am Schanktisch zu sitzen oder wie auch immer, und mich mit ihm über Gott und die Welt zu unterhalten. Mich würde das wahnsinnig faszinieren. Aber nun geht das aus mehreren Gründen nicht. Erstens, man kommt in keine Bar zur Zeit. Zweitens, Jesus läuft nicht einfach so mit einem in die Bar. Und drittens, wahrscheinlich gäbe es viele andere, die vor mir dran wären. Aber ich dachte mir, nachdem wir gerade so viel virtuelle Veranstaltungen machen und so viele Barbesuche einfach auf eine andere Art und Weise stattfinden, da muss es doch gehen. Wir machen's einfach wie Nikodemus, der Jesus in der Nacht besucht hat. Wir gehen mit Jesus in die Bar. Wir nehmen ihn mit und plaudern mit ihm ein bisschen über Gott und die Welt, also über ihn eigentlich. Kommen Sie mit, bestellen Sie sich das Getränk, das Sie gerne hätten, und plaudern Sie einfach mal mit Jesus, so wie Nikodemus im Evangelium. Er fängt an und erzählt, spricht davon, was sein muss, was nötig ist, und wir sprechen tatsächlich über Gott und die Welt. Und da sagt er auf einmal, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Seltsam, denken wir uns, was ist denn das jetzt wieder? Wieso die Wüste und die Schlange? Nun, er erzählt von einer Geschichte aus dem Alten Testament. Als Mose, als Giftschlangen im Lager wüten, eine eherne, eine künstliche Schlange an einem Stab aufhängt, Sie können sich das vorstellen, das sieht dann aus wie ein Kreuz. Und jeder, der aufblickt, wenn er von einer Schlange gebissen wird und zu dieser ehernen Schlange hinschaut, wird gerettet. Was für ein Bild, denke ich mir da an der Bar mit Jesus. Es geht ums Aufschauen zum Erlöser. Da unterhalte ich mich mit ihm über Gott und die Welt und er erzählt davon, dass er erhöht werden muss wie die Schlange damals. Dass er zu dem werden muss, zu dem man hinschaut, wenn's einem dreckig geht. Wenn man den einen oder anderen Schlangenbiss bekommen hat, wenn man einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Es ist der hilfreiche Blick heraus aus dem Schlamassel. Das Unterhalten über Gott und die Welt mit Jesus in der Bar wie Nikodemus erzählt mir, viel zu oft bleibt mein Blick einfach im Schlamassel, bleibt mein Blick in dem, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, in all dem, was mich zu Boden drückt und in all dem, wo ich nicht weiter weiß. Aber er bietet einen anderen Blick an, den eben hinaus aus dem Ganzen, zu ihm hinauf. Und vielleicht ist das wirklich der rettende Blick. Wie oft bleibt man einfach im Sumpf des Alltags stecken, bleibt beim Schimpfen und vor sich hingranteln, aber sollte eigentlich aus der Misere hinausblicken. Der Blick aufs Kreuz, der Blick auf den erhöhten Herrn, der Blick auf den Erlöser ist der Blick, der über den Tellerrand hinausführt. Wie sehr würde das so manches vereinfachen in meinem Denken, in meinem vor mich hinschimpfen? Wie sehr führt das den Blick weg vom Selbstmitleid und vom Nicht-Weiter-Wissen hin zu dem, der für das Ganze eine Lösung hat? Ja, wahrscheinlich müsste ich in so vielen Situationen, in denen ich nicht weiter weiß oder in denen ich mich klein und unverstanden fühle, in Situationen, in denen ich leide oder nicht weiter weiß, einfach auf ihn schauen. Aber wie oft vergesse ich das? Wie oft vergesse ich, dass er der erhöhte Erlöser ist, der in allen Situationen für mich eine Richtung bereit hat? Ja, ich glaube, wir können daraus lernen. Den kleinen Blick, der ein ganz großer ist, heraus aus dem Üblichen hin zum Kreuz. Seit Jahren habe ich in der rechten Hosentasche jeden Tag einen Rosenkranz. Wenn ich den Schlüssel herausnehme, dann berühre ich automatisch den Rosenkranz und wenn ich die Hand in die Hosentasche stecke, dann komme ich automatisch an den Rosenkranz. Er ist für mich so ein kleiner Blick hinaus, eine Erinnerung daran, dass über alles, was um mich herum ist, doch der Blick zu Christus führen muss. Vielleicht gibt es eben auch ein kleines Kreuz, das bei Ihnen in der Wohnung hängt. Ein Bild, das Sie daran erinnert, dass der Blick hinaus muss aus dem Üblichen. Wie schnell bleiben wir stecken und sehen nur die Schlangen um uns herum, sehen nur, was alles nicht funktioniert. Aber wir haben ja einen Stärkeren. Wir haben einen Erlöser, auf den zu schauen uns rettet. Wir brauchen, glaube ich, mehr den Blick hinaus aus all dem Durcheinander. Ja, es braucht das Aufschauen zum Erlöser. Da sitzen wir also wie Nikodemus mit Jesus in der Bar. Oder eben wir lehnen am Tresen oder wie sie es ganz gerne hätten. Jesus redet, wir reden, wir hören ihm zu und da erzählt er schon wieder etwas, was uns beim Gespräch über Gott und die Welt stutzen lässt. Jesus sagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Sein Richten ist das Retten. Er ist der Retter. Er ist es, der es macht. Und da muss ich schon wieder nachdenken beim Reden über Gott und die Welt. Er macht es, nicht ich. Wie schnell aber bin ich doch dabei, alles selbst erledigen zu wollen. Wie schnell ist doch die Selbsterlösung und das Machenwollen das Große? Wie sehr bin ich doch ein Homo Faber, einer, der etwas tun will, der selbst seines Glückes Schmied ist und so weiter? Und wie wenig kann ich ihm die Rettung meines Lebens überlassen? Nein, ich will nicht einem allgemeinen vor sich hinlaufen und einem laissez-faire, das Wortreden ganz und gar nicht. Es geht nicht darum, gar nichts mehr zu tun im Leben, sondern es geht darum, von ihm etwas zu erwarten, ihn retten zu lassen, selbst passiv zu sein in dem, dass der Herr es tun wird. Wie viel von dem, was wir heute erleben und wie unsere Gesellschaft funktioniert, ist einfach ein Machen. Do it yourself. Schau, dass du alles in die Hand nimmst. Schau, dass du dein Leben hinkriegst. Schau, dass du dich gesund machst. Schau, dass du alles tust, damit es dir gut geht. Aber die Idee Christi ist eine andere. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist der, der alles tut, damit es uns gut geht. Er kommt. Du musst ihn lassen. Das Glauben, von dem Jesus redet, bedeutet, die Nähe Jesu zuzulassen, ihn hereinzulassen ins Leben, ihn was tun zu lassen. Das klingt relativ einfach, ist es aber ganz und gar nicht. Wir sind sehr schnell dabei, unser Leben eben nicht ihm zu übergeben. Worum es aber geht, ist genau das zu tun, zu sagen, Herr, du darfst handeln, du darfst tun. Eben kein Homo Faber, kein Mensch, der sich selbst macht und aus dem Machen sich definiert, sondern ein Homo Salvatus, ein geretteter Mensch, der mit sich geschehen lässt und der den Herrn tun lässt, was nötig ist. Wie viel Freiheit steckt da drin, wenn nicht alles von mir abhängt, sondern ich zulassen darf, dass es ein anderer tut. Wie viel Befreiung und Errettung aus so vielen Schwierigkeiten hängt an diesem Gedanken. Du musst es gar nicht selber machen. Ja, mehr noch, es gibt einen, der dafür lebt und dafür stirbt, es für dich zu tun. Es gibt einen, der viel, viel mehr kann und will, als du dir vorstellen kannst. Und der ist dein bester Anwalt. Er ist dein Retter. Du musst es nur zulassen. Das bedeutet, an ihn zu glauben, was dann rettet, ihn tun lassen. Wenn du selber meinst, alles in der Hand zu haben, wenn du meinst, über alles entscheiden zu können und wenn du meinst, alles machen zu müssen, dann läufst du falsch. Wenn du aber ihn eben handeln lässt, dann geschieht Großes. Ich glaube, auch das ist etwas sehr Praktisches. Nochmal, ich glaube nicht, dass Sie jetzt alle Viere von sich strecken sollten und sagen, ja, Jesus, jetzt richte mein Leben. Aber ich glaube, es gehört dazu, nicht zu meinen, alles hänge von einem selbst ab. Wie viel Selbstgerechtigkeit ist doch da drin? Und wie viel Stress? Wie viel Zerstörung meiner selbst? Er ist es, der handelt. Lass einfach mal geschehen. Hab das Vertrauen, dass da der Retter ist, der es für dich schon macht. Er wird es schon gut machen. Das Grundvertrauen in unserem Leben ist es, das wir brauchen. Denn das macht uns frei. Dieser Glaube ist es, der rettet. Der Glaube daran, dass es da Gott gibt, der es gut mit uns meint. Stehen Sie noch an der Bar mit dem Herrn? Bestellen Sie sich noch ein Getränk. Es geht noch weiter. Denn noch einmal hören wir ihm zu wie Nikodemus. Und auf einmal sagt der Herr so etwas vom Licht. Wie seltsam. Denn darin besteht das Gericht, sagt er. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Und dann sagt er, wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Darum geht es wohl beim Reden über Gott und die Welt, ums Kommen zum Licht. Es geht also um die Entscheidung für das Licht und nicht für das Dunkle. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was du tun musst. In all dem, was dein Leben ist und ausmacht, gibt es immer die Unterscheidung, willst du zum Licht oder zum Dunkeln. So schnell könnte man sagen, naja, die Unterscheidung ist nicht so einfach und ich sehe ja nicht, wo das Licht ist, also wo Christus ist. Naja, von wegen. In der Dunkelheit wirst du das Licht immer entdecken können. Du musst nur die Augen aufmachen. Oft nämlich sind die Augen unseres Lebens verschlossen. Wir stehen in der Finsternis und machen die Augen auch noch zu und können genau deshalb das Licht nicht finden. Du musst aber die Augen aufmachen, das heißt hinhören, das heißt suchen, das heißt wirklich hinschauen auf dein Leben, die Ehrlichkeit zu deinem Leben selbst entdecken, aufmachen und dann das Licht entdecken. Wer ehrlich auf sein Leben schaut, wird das Licht sehen können und wird die dunklen Seiten, die Schattenseiten entdecken. Dann aber gilt es, sich eben zum Licht hinzuwenden. Interessant ist für mich, dass das Wort Transparenz ja vom Durchscheinen spricht, von dem, dass das Licht sichtbar wird. Ein transparentes Leben ist eines, das das Licht hineinlässt, das sich zum Licht wendet. Intransparenz bedeutet, zum Dunklen zu gehen. Wer also wirklich mit Gott leben will, der wird sein Leben für sich selbst transparent, das heißt durchsichtig machen. Der wird hineinschauen und sich zum Licht wenden. Wer aber zum Licht geht, wird durch das Licht sein eigenes Leben noch deutlicher sehen können. Und auch das, glaube ich, ist sehr konkret. Das bedeutet, im ganz normalen Alltag sich immer wieder zu fragen, und wo ist nun das Licht? Und wo bin ich in der Dunkelheit? Vielleicht sollten wir diesen Gedanken mitnehmen, dass in ganz vielen Situationen unseres Lebens es darum geht, die Augen aufzumachen, ehrlich hinzuschauen und in der Dunkelheit das Licht zu suchen. So oft hat man das Gefühl, in einer Situation, in der man sich entscheiden muss, nicht zu wissen, wo das Licht ist. Aber wahrscheinlich haben wir uns nur von irgendetwas den Blick verstellen lassen, die dunkle Sonnenbrille der Verwirrung aufgesetzt oder uns sonst irgendwie die Augen verdunkelt. So vieles verbindet uns die Augen und lässt uns nicht mehr suchen. Aber eben, es braucht den ehrlichen Blick. Wer zum Licht kommt, verlässt die Dunkelheit. Wahrscheinlich kennen Sie auch Situationen in Ihrem Leben, in denen Sie nicht wussten, wie es weitergeht. Oder wo Sie wussten, naja, die Richtung, in der ich gerade unterwegs bin, ist nicht so ganz die, die in Ordnung ist. Aber Sie hatten doch irgendwie das Gefühl, nicht zu wissen, wo es hingeht. Waren Sie dann wirklich ehrlich mit sich? Oder haben Sie sich doch durch das eine oder andere die Augen verbinden lassen? So manches macht blind. Und so manche Richtung wird deshalb eingeschlagen, weil wir eben nicht hinschauen zum Licht. Auch da, glaube ich, gibt es eine kleine Hilfestellung. Einfach mal eine Bremse reinhauen. Einfach mal kurz innehalten und sich zu fragen, Moment, und wo bin ich jetzt gerade? Wo ist die Richtung? Wieso müssen wir in allen Situationen unseres Lebens immer schnell entscheiden? Vielleicht wäre es eine Möglichkeit für uns, uns den kleinen Satz anzugewöhnen, ich muss noch mal ganz kurz nach dem Licht schauen. Den müssen Sie nicht laut sagen, da würden Sie wahrscheinlich sehr verständnislose Blicke ernten, aber für sich selbst immer wieder mal kurz zu sagen, Moment, ich muss erst schnell das Licht suchen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Tresen mit Jesus zu lehnen, das würde ich mir echt gerne mal gönnen. Und das geht ja jetzt gerade in der Zeit der virtuellen Barbesuche. Mit ihm über Gott und die Welt zu sprechen, erzählt mir, dass es im Leben darum geht, zum Erlöser aufzuschauen, gerade in den schweren Situationen. Dass es darum geht, den Retter handeln zu lassen und nicht alles selbst tun zu müssen und das Licht zu suchen, hinzukommen zu ihm, gerade aus der Dunkelheit heraus. Also, so ein Ausflug in eine Kneipe kann doch ganz schön erhellend sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen virtuell wie analog wunderbaren Laetare-Sonntag. Ihr Pfarrer Ludwig Waldmüller. Musik